herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU, wie jeden Samstag 19 Uhr auf FSK 93.0. Ja, in dieser Woche gab es ja wieder einige Artikel zum Thema NSU zu lesen. Allgemein ist ja in letzter Zeit immer relativ viel los sozusagen. Es gibt häufiger Artikel, als es eine ganze Weile der Fall war. Und es gibt auch immer wieder Enthüllungen. In der letzten Woche gab es sowohl im Prozess als auch im NSU-Bundestagsuntersuchungsausschuss Entwicklung, auch im thüringischen Untersuchungsausschuss. Ja, beim Prozess war die Nebenklage mal wieder am Zug und hat dort Beweisanträge gestellt, nämlich zu Piato, dem V-Mann Carsten Schepanski. Und die These, die sich darum rankt sozusagen, ist, dass der V-Mann Piato nicht einfach so dann V-Mann war, der eben was über den NSU gehört hat, sondern dass der gezielt in das Chemnitzer UnterstützerInnenumfeld platziert wurde, um von dort aus Informationen zu liefern. Und da wurde unter anderem um Akten eben angefragt. Ja, dann ging es im Bundestagsuntersuchungsausschuss um den V-Mann Corelli, also ein weiterer V-Mann, und Thomas Richter, der ja 2014 verstorben ist. Und ja, da wurden eben sowohl Menschen befragt, und es kam aber auch sozusagen raus, dass noch weitere SIM-Karten gefunden wurden. Da wurde ja neulich schon ein Handy sozusagen gefunden, oder es wurde bekannt, dass das gefunden wurde, und jetzt doch noch auch weitere SIM-Karten. Und da soll jetzt auch nochmal ein Sonderermittler noch einmal ermitteln, was die Verbindung von Thomas Richter zum NSU angeht. Da war also auch Bewegung in diesem Themenkomplex. Und dann der dritte V-Mann im Bunde, Marschner, Ralf Marschner, Manole als Spitzname, der ja in letzter Zeit häufiger Erwähnung findet, vor allen Dingen, weil er ja wahrscheinlich Uwe Mundlos beschäftigt hat, wenn nicht gar auch die beiden anderen NSU-Kerntrio-Mitglieder. Und da wurden die Beamten befragt, die sich mit dem Fall beschäftigt haben. Und da kam im Grunde raus, dass die nicht sich gerade in dem Fall festgebissen haben, sondern sich bei den allermeisten Dingen einfach nichts weiter gedacht haben, die sie über ihn ermittelt haben. Ja, das bleibt auffällig, und auch da muss dann sicherlich noch nachgearbeitet werden. Im thüringischen Untersuchungsausschuss haben Beamte aus Baden-Württemberg ausgesagt, auch wieder zum 4.11. in Eisenach und auch zum 5.11.2011. Und da kam vor allen Dingen raus, dass dem thüringischen Untersuchungsausschuss dann doch nicht alle Akten vorliegen, nämlich zum Beispiel Protokolle da aus Baden-Württemberg nicht, obwohl ja der thüringische Untersuchungsausschuss der Untersuchungsausschuss ist, der sehr viele Akten und vor allen Dingen auch ungeschwärzte Akten vorliegen hat. Aber da muss auch nachgearbeitet werden. Ja, das sind die Themenkomplexe, in die so ein bisschen Bewegung hineingekommen ist, und es ist eigentlich ganz schön zu beobachten, wie da sozusagen von verschiedenen Seiten der Druck aufgebaut wird. Also das heißt, von der Presse durch Recherche, dann von den Untersuchungsausschüssen und von der Nebenklage, vor allen Dingen im Prozess, werden diese Themen immer aufgeworfen, und schon so das Gefühl, so ein bisschen diese Fragestellung zumindest in die Zange genommen, und ja, viel Medienberichterstattung und so weiter führt eben eventuell zu etwas mehr Druck, sodass die Untersuchungsausschüsse nicht unbeobachtet arbeiten, was vor allen Dingen dazu führt, dass die Arbeit in die Öffentlichkeit kommt, aber die sich vielleicht dann auch nicht einfach so ausruhen können. Das betrifft dann vielleicht auch den hessischen Untersuchungsausschuss, von dem haben wir hier auch schon ausführlich berichtet. In der nächsten Woche sind dort nochmal Andreas Temme, der V-Mann-Führer, also hauptamtlicher Verfassungsschützer, der am Tatort war, als Halit Yozgat erschossen wurde. Der ist noch einmal geladen am Montag, und auch seine Frau. Das ist dann macht sozusagen die Sache rund, weil er wurde ja auch schon mal geladen und dann haben jetzt wieder aber auch Leute über ihn ausgesagt und da werden ihm sicherlich entsprechende Fragen gestellt. Das werden wir hier in der Sendung auch noch beleuchten, so wie sicherlich die anderen Themenkomplexe auch, die uns jetzt ja sicherlich noch eine Weile begleiten werden, weil da offensichtlich eben auch Leute dran arbeiten und dort Stück für Stück neue Dinge herauskommen, wie es ja lange Zeit nicht der Fall war. Wie schon gesagt, jetzt kommt wieder so ein bisschen Bewegung in die Sache. Ja, jetzt versenden wir den zweiten Teil der letzte Woche schon angefangen, dokumentierten Veranstaltungen zu dem Buch Generation Hoyerswerda. Weiterhin eine Empfehlung, ein Buch, was sich vor allen Dingen um Brandenburg dreht. Brandenburg hat jetzt auch einen Untersuchungsausschuss, von dem werden wir sicherlich hier auch einiges zu hören bekommen. Jedenfalls der zweite Teil dieser Veranstaltung. Und da wird jetzt vor allen Dingen die Heike Kleffner sprechen, die dieses Buch auch mit herausgebracht hat. Ja, viel Spaß dabei.
Vielen Dank. Ich würde gerne zwei Aspekte nochmal vertiefen, die Gideon schon angerissen hat. Das eine ist tatsächlich, sich die Situation anzugucken, 1990, 1991, und zwar in dem Fall nicht aus der Täterperspektive, also die Täter und Täterin hat Gideon ja gerade eben beschrieben, sondern aus der Opferperspektive. Und das war uns für dieses Buch eben auch wichtig, dass es nicht nur eine Geschichtsschreibung gibt, die täterzentriert ist, wie fast alles, was in Deutschland zur Neonazi-Szene, zur Neonazi-Bewegung publiziert wird, sondern dass daran erinnert wird, dass in Brandenburg Tausende von Menschen direkt von rechten Angriffen, von rassistischen Angriffen betroffen waren. Und nochmal viel mehr indirekt, weil sie Freunde, Angehörige von verletzten, für immer versehrten Menschen waren und sind und bis heute an bestimmte Orte nicht gehen können oder eben mit den Folgen dieser Angriffe weiterleben müssen. Und der Beitrag, aus dem ich lese, ist von einer Kollegin, die heißt Jeanette Godard, die hat in den frühen 1990er Jahren für die Taz geschrieben und hat den Prozess um den Mord an Amadeo Antonio in Eberswalde begleitet. Und wenn ihr euch erinnern könnt, Eberswalde 1990 ist einer der Orte, wo beides aufeinandertraf, also eine Nazi-Skinhead-Szene, die es auch schon vor dem Fall der Mauer gegeben hatte, auf zunehmend politisierte Kader, insbesondere durch die nationalistische Front. Die Mauer in Berlin war gefallen. Jorge Mundunga fürchtete um sein Leben. Und mit ihm hunderte andere, die als Vertragsarbeiter nach Eberswalde gekommen waren. Im Jahr 1987 war der junge Angolaner aus der Heimat aufgebrochen. Jung, lebenslustig, offen für etwas Neues. Er kam in eine DDR, in der, wie er sich heute erinnert, die Deutschen Distanz hielten und wir auch. Die sind halt so, dachte er. Und dann, ab November 1989, war alles anders. Über Nacht wurden wir wie Freiwild behandelt. Sie riefen uns Bimbo und Neger, beschimpften unsere Frauen als Negerschlampen, draußen auf der Straße, manchmal auch im Betrieb, unter Kollegen. Mal kam die Polizei und sagte, wir sollten nicht rausgehen. Mal gingen wir raus und kehrten gleich wieder um. Zum Einkaufen gingen wir nur noch zu viert oder fünft, abends in den Club am besten gar nicht. Ein Freund von Munyonga, Amadeo Antonio, kostete die gewalttätige Stimmung das Leben. Ein Kollege von ihm hatte sich entschieden, nach Mosambik zurückzukehren. Er wollte seinen Abschied nicht in dem schäbigen Wohnheim in der damaligen Max-Reimann-Siedlung feiern, schlecht betreut von einem Betreuer, der das Heim lieber heute als morgen räumen lassen wollte. Also zog man in den Hüttengasthof. Es waren nur ein paar hundert Meter die Straße runter, in das einzige Gasthaus in der Doppelstadt Eberswalde-Fino mit seinen 50.000 Einwohnern, in das die Mosambikaner noch reingelassen wurden. Die Party wurde wegen Gefahr im Verzug von der Polizei beendet. Zu den letzten vier Gästen, die noch vor der Tür standen, als rund 50 rechtsextreme Jugendliche mit Baseballschlägern von zwei Seiten anrückten, gehörte Amadeo Antonio. Sie schlugen ihn und traten so lange auf seinen Kopf ein, bis er sich nicht mehr rührte. Die Polizei war in der Nähe, tat aber nichts. Ob aus heimlicher Zustimmung, Angst oder Unterbesetzung, ist bis heute ungeklärt. Es war die Nacht vom 14. auf den 15. vom 24. auf den 25. November 1990. Jone Munyunga, der an diesem Abend nur wenige Meter entfernt im Wohnheim saß, einen roten Block, der an der Straße von Eberswalde nach Fino noch heute vor sich hin rottet, verlor einen Freund. Er hat später dem Prozess vor dem Bezirksgericht Frankfurt-Oder beigewohnt und feststellen müssen, wie wenig die Menschen, von denen er in der DDR umgeben gewesen war, sich auskannten. Die meisten wussten nicht einmal, wie viele Kontinente es gibt oder wo Afrika liegt, erinnert er sich. Alles, was sie gelernt hatten, war von Ideologie gefärbt. Und er hat gesehen, wie junge Männer mit kurzgeschorenen Haaren aus dem Westen vordergründig Partys und hintergründig eine neue Ideologie anboten. Sie kamen mit Cola, Bier und Bananen und sie trichterten den Jugendlichen ein, das neue Deutschland gehört den Deutschen. Trotzdem wollte Munyunga bleiben. Er organisierte die verbliebenen Afrikaner in der Stadt. Er wurde immer bekannter. Und je bekannter er wurde, desto gefährlicher wurde es für ihn. Es gab Zeiten, da ließ er sich in seinem Wohnheim von Mitgliedern der antirassistischen Initiative aus Berlin bewachen. Auch seine deutsche Frau, die eine Wohnung in Eberswalde hatte, zog zeitweise aus Sicherheitsgründen zu Bekannten. Wollten die beiden sich treffen, taten sie das heimlich in einer Kirche. Im Laufe des Jahres 1991 wurde die Situation so unerträglich, dass Munyunga aufgab. Er ließ sich um Mitternacht von Berliner Unterstützern und unter Polizeischutz abholen und zog in die Nähe von Stuttgart. Auf die Frage, ob ihn nicht auch Bürgerinnen und Bürger aus Eberswalde hätten schützen können, erwidert er: Nein, das hat sich keiner getraut. Ich glaube, mehr als jeder andere Beitrag macht dieser Text von Jeanette Godard deutlich, wie die Situation für alle diejenigen war und wieder ist, muss man sagen, die im Weltbild der extremen Rechten kein Lebensrecht hatten und die tatsächlich in den 1990er Jahren in vielen brandenburgischen Städten freiwild waren, ungeschützt. Gideon hat es ja schon beschrieben. Die Straflosigkeit, mit der die Täterinnen und Täter davonkamen, und dazu muss man sagen, gehörte auch bis auf die zwei Haupttäter der Großteil der Gruppe der 50 Nazis, die Amadeo Antonio umgebracht haben, die völlig straflos blieben. Diese Straflosigkeit ermutigte weitere Neonazis und rassistische Gelegenheitstätern und sie führte dazu, dass diese Generation mit einem enormen Selbstbewusstsein begann, die Räume in diesen Städten immer weiter als ihre Räume zu definieren und aber auch davon ausging, dass sie für schwerste Straftaten straflos bleiben würde. Und dieses Selbstbewusstsein ist es, mit dem das NSU-Kerntrio in den Untergrund, also in die Illegalität gegangen ist. Und dieses Selbstbewusstsein ist es, mit dem seine Unterstützerinnen und Unterstützer, die drei, von denen sie wussten, dass sie von der Polizei gesucht werden, in ihren Wohnungen untergebracht haben, mit denen sie ihnen ihre Autos, ihre Papiere, ihre Identitäten geliehen haben. Weil sie davon ausgingen, und man muss ja sagen, zu Recht davon ausgingen, dass sie straffrei bleiben würden und unentdeckt bleiben würden. Ich will noch einen kurzen Abriss aus einem anderen Text machen. Da geht es um den V-Mann Piato und dessen Rolle im NSU-Komplex. Gideon hat es ja gerade eben schon beschrieben, ohne das Prinzip der Strafverfolgung, also der Straflosigkeit bei schwersten Straftaten, aber auch ohne das Prinzip des Quellenschutzes für die V-Leute, wäre dieser qualitative Sprung der Neonazi-Szene der 1990er Jahre zur Bewegung, wie wir sie dann in den 2000er Jahren gesehen haben, und zu der Bewegung, mit der wir heute konfrontiert sind, von rechts nicht möglich gewesen. Und aus meiner Perspektive geht es dabei gar nicht so linear darum, dass jemand, ein V-Mann und Neonazi wie Tino Brandt, über 10 Jahre für das Landesamt für Verfassungsschutz in Thüringen als V-Mann gearbeitet hat und dafür knapp 200.000 Mark bekommen hat, oder dass jemand wie Carsten Schepanski in einer Zeit von etwas weniger Jahren, also knapp 8 Jahren, eine Summe von 50.000 Mark bekommen hat. Es geht vielmehr darum, dass zusätzlich zu diesem direkten Geld was anderes dazu gekommen ist, nämlich die Möglichkeit, als Vollzeitaktivisten überall präsent zu sein, vor Ort zu sein, Aufbauhilfe zu leisten, dafür zu sorgen, dass die Kundgebungen angemeldet wurden, dass die Konzerte angemeldet wurden, dass die Flyer gedruckt wurden, dass die Leute zusammengebracht wurden, die Entscheidenden, dass die Konzerte, dass die Bands angesprochen wurden, dass die Fanzines ab und an oder auch sehr regelmäßig rausgebracht wurden. Und dass, wenn die Polizei dann Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, dass dann tatsächlich dieses Prinzip Quellenschutz nochmal doppelt gewirkt hat, indem nämlich, die Polizisten es dann beschrieben, die Beamten bei Tino Brandt in der Wohnung standen und er sie anwinste und sagte, ich habe keinen Computer. Und alle wussten, dass sein V-Mann-Führer ihn gewarnt hatte und dass sein Computer im Bahnhofsschließfach von Coburg war. Und bei Carsten Schepanski ist dieses Prinzip auf eine Art bis auf die Spitze getrieben worden. Ja? Carsten Schepanski war am rassistischen Mordversuch in Wendeschwietz am 8. Mai 1992 beteiligt, wie eine Gruppe von 2 Dutzend Neonazis, die das muss man dazu sagen, davor schon in anderen Diskotheken oder Landdiskos, Treffpunkten, nicht rechten Treffpunkten in der Umgebung von Königs Wusterhausen erfolgreich praktiziert hatten, nämlich dass sie mit Baseballschlägern vorgefahren sind, reingegangen sind in diese nicht rechten Orte und gezielt schwarze Deutsche oder eben auch Flüchtlinge, die sich dort aufhielten, oder Linke zusammengeschlagen hatten. Es war immer der gleiche Kreis, 2 Dutzend, und eben auch an diesem Abend, an dem im Mai 92 in Wendeschwietz, an dem Steve Ereni, nigerianischer Lehrer und Asylsuchender, beinahe gestorben wäre, weil Carsten Schepanski diese Gruppe von Nazis angefeuert hat, die sich um Steve Ereni bildete und eben immer geschrien hat, Ku Klux Klan, White Power, zündet ihn an, so. Und der Haupttäter Kai Müller, der dafür dann auch verurteilt wurde, dann eben Steve Ereni zusammengeschlagen hat, versucht hat, ihn anzuzünden, und als das nicht geklappt hat, ihn in den nahegelegenen See ertränken wollte. Und es ist wirklich nur dem extrem couragierten Eingreifen von dem Türsteher, von der Ollies Disco, so hieß der Laden, zu verdanken, dass Steve Ereni überlebt hat. Und was dann passierte, war wirklich interessant. Zum einen gab es einen Polizeieinsatz dann irgendwann. Zum anderen begannen relativ viele der an dem Angriff beteiligten Nazis zu reden. Und schon nach wenigen Tagen fiel auch der Name Carsten Schepanski. Das bedeutet aber in keinster Weise, dass es irgendwelche erkennbaren Fahndungsmaßnahmen nach Carsten Schepanski gab. Im Gegenteil, der konnte dann lustig eines der größten, damals größten Neonazi-Konzerte in einem kleinen Dorf in der Umgebung organisieren. Es geschah nichts. Ja, Kai Müller, der Haupttäter, ging irgendwann in Untersuchungshaft. Weitere Zeugen sagten, ja, aber Schepanski hat die Menge angefeuert. Weiterhin passierte gar nichts. Und erst auf Insistieren und Betreiben des Nebenklägers, also des Rechtsanwalts von Steve Irenien, ist Schepanski knapp 2 Jahre nach diesem Angriff auf Steve Ireni eher zufällig dann endlich festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen. Und quasi ein paar Monate, nachdem er dort saß, hat er sich dem Landesamt für Verfassungsschutz als Informant selbst angeboten und wurde angeworben oder angenommen, muss man eher sagen. Ja, von Werben konnte man da schon fast gar nicht mehr sprechen, weil er sich eben, wie gesagt, selber angeboten hat. Und bekam dann eine Situation präsentiert, die auch sehr typisch ist für V-Leute und Neonaz oder neonazistische V-Leute, muss man eher sagen. Denen geht es nämlich in erster Linie darum, dass sie, um es mal sehr platt zu formulieren, ihren eigenen Arsch retten wollen und ihr eigenes Wohlergehen sozusagen zum zentralen Maßstab all ihres Handelns machen. In zweiter Linie ist für neonazistische V-Leute wichtig, dass sie weiterhin als Neonazis aktiv sein können und dass sie ihre Ideologie tatsächlich auch in die Tat umsetzen können. Und dazu gehört auch der Schutz der eigenen Strukturen. Und in an dritter Stelle und an letzter Stelle kommt dann eben ihre Loyalität gegenüber ihren V-Mann-Führern oder gegenüber der Behörde, für die sie Informationen geben und von der sie eben Geld und Schutz erhalten. Schepanski saß in Untersuchungshaft und ab 1995 war er dann auch tatsächlich rechtskräftig wegen versuchten Mordes an Steve Ireni als Anführer dieses rassistischen Angriffs verurteilt und bekam, anders als alle anderen Neonazis in der gleichen Situation, wahnsinnig schnell Freigang, bekam Hafterleichterungen und niemand konnte sich das so recht erklären. Inzwischen, seit dem Bundestagsuntersuchungsausschuss zum NSU Weißmanns, sein V-Mann-Führer holte ihn vor dem Knast ab und fuhr ihn zu Neonazi-Konzerten, über die er dann berichtete, fuhr ihn zu Treffen, zu Aufmärschen etc. etc. Sein V-Mann-Führer ist inzwischen, oder einer seiner beiden V-Mann-Führer ist inzwischen Chef des Landesamtes für Verfassungsschutz in Sachsen, Florian Mayer-Plath. Und auch das zieht sich wie ein roter Faden durch den NSU-Komplex. Diejenigen, die auf Behördenseiten Verantwortung für den NSU-Komplex haben, haben in den allerwenigsten Fällen tatsächlich auch einen wirklich harten Einschnitt in ihren Karrieren erleben müssen. Im Gegenteil, die allermeisten sind befördert worden, so wie Gordian Mayer-Plath. Ich will jetzt mal an dieser Stelle den Blog zu Carsten Schepanski damit beenden, dass ich einen kleinen Werbeblock für dieses wunderbare Projekt einschiebe. Heißt NSU Watch. Ich gehe davon aus, dass alle von euch schon davon gehört haben, denn auf wundersame Weise, muss man fast sagen, gibt es jetzt in Brandenburg tatsächlich auch einen NSU-Untersuchungsausschuss, der ab Sommer diesen Jahres seine Arbeit aufnehmen soll. Und das ist auf jeden Fall deshalb so wundersam, weil nämlich in Brandenburg eigentlich in den letzten 4,5 Jahren so getan wurde, als wenn Brandenburg das Bundesland sei, dessen Verfassungsschutz wirklich alles richtig gemacht hat. Die Top-Quelle, Piato, hat diese Meldung geliefert. Super Beispiel für den am besten funktionierenden V-Mann ever. Und niemand in Brandenburg hat überhaupt verstanden, dass man daran irgendwelche Fragen haben könnte oder auch nur Kritik am Landesamt für Verfassungsschutz üben könnte. Und es ist eigentlich erst vor einem halben Jahr aus einer Motivation heraus, die bislang noch so ein bisschen offen ist, außer dass man sagen kann, ja gut, die CDU und die Grünen wollten sich als Opposition profilieren, dann doch dazu gekommen, dass in Brandenburg alle Parteien, die bis dato gesagt haben, nee, Untersuchungsausschuss brauchen wir gar nicht, gesagt haben, okay, wir machen mal einen. So. Und damit dieser Untersuchungsausschuss die zentralen und nicht nur die zentralen offenen Fragen um Carsten Schepanski, sondern auch nach den zahllosen anderen rechtsterroristischen Aktivisten, Netzwerken in Brandenburg wirklich stellt, braucht es Öffentlichkeit. Und dafür gibt es NSU-Watch. Und die werden hoffentlich diese Öffentlichkeit herstellen, so wie NSU-Watch das eben auch seit fast 4 Jahren zum Prozess in München macht und zu den anderen neuen parlamentarischen Untersuchungsausschüssen gemacht hat. Deswegen der Werbeblock. So, und mit diesem Werbeblock beenden wir sozusagen den ersten Block der Veranstaltung und würden das gerne für euch und eure Fragen öffnen und danken an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit bis hierher.
Ja, das war's für diese Woche mit Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Voraussichtlich wird es nächste Woche sich um den Untersuchungsausschuss in Hessen drehen und dann hören wir uns hier wieder. Bis dahin.